Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute im Podcast mit dem Raisin-Gründer Tamás Giogatze. Tamás hat vor 2 Wochen den größten Zusammenschluss der deutschen Fintech-Szene verkündet. Sein Startup Raisin tut sich mit dem ärgsten Konkurrenten Deposit Solutions zusammen. Die beide stehen hinter den Zinsportalen Weltsparen und Zinspilot. Tamás wird das neue Gemeinschaftsunternehmen führen und der Deposit-Gründer Tim Sievers wird die Unternehmensführung zum Jahresende verlassen. Wie es zu dieser Fusion kam, wie die Verhandlungen eigentlich liefen und über das anstehende Fundraising haben wir im Podcast gesprochen. Das Gespräch habe ich zusammen mit dem Kapitalchefredakteur Horst von Butler geführt. Es läuft auch im Podcast die Stunde Null.
Herzlich willkommen, Tamás Giogatze.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass wir hier sprechen können in den ganz neuen Räumen von Raisin. Erstmal herzlichen Glückwunsch für diese Räume und herzlichen Glückwunsch zu der Dachterrasse. Die ist ja phänomenal.
Vielen Dank. Das war auch der Hauptanreiz für den Umzug, muss man
sagen. Die Dachterrasse für die Sommerfeste.
Ja, das auf jeden Fall. Hatten wir nicht im Prenzlauer Berg, also hatten wir auch schöne Räumlichkeiten, aber wir sind erstens ausgewachsen und dann die Dachterrasse war das tatsächlich der große Anreiz für alle.
Und hofft ihr eigentlich, dass sich das jetzt auch bald wieder füllt? Also wie ist da so die Lage mit Homeoffice?
Na gut, wir sind ja von Corona auch überrascht worden. Also bis dato hatten wir tatsächlich eher ein Präsenzmodell. Dann haben wir umgestellt. Bislang ist jetzt tatsächlich auf freiwilliger Basis. Also Mitarbeiter sind frei in ihrer Entscheidung, ob sie ins Büro zurückkehren wollen oder nicht. Wir haben nach den Teams, die haben natürlich ihre wöchentlichen wiederkehrenden Treffen. Das heißt, 1 bis 2 Tage im Büro ist willkommen, ist aber keine Pflicht. Und wir werden das neue Modell dann auch erfinden langsam. Also bislang sind wir natürlich nicht zu dem alten Modell zurückgekehrt.
Okay. Wenn die Dachterrasse sehen, werden die, glaube ich, schon zurückkehren.
Das haben jetzt mittlerweile viele gesehen. Wir haben auch ein paar EM-Spiele hier angeschaut und ich glaube, der Anreiz steigt täglich mit dem guten Wetter.
Richtet ihr denn die Büros dann jetzt auch anders ein, um diesem Hybridmodell irgendwie gerecht zu werden?
Wir hatten davor schon, also jetzt gezwungen vor Platzmangel, eigentlich flexible Desk Policy gehabt. Das heißt, es gab keinen wirklich zugeordneten Arbeitsplatz, sondern eher so Bereiche, also wo quasi die Bereiche sich dann wiedergefunden haben. Und das Modell werden wir jetzt auch haben. Wir haben ja keinen Platzmangel, also von daher müssen wir jetzt nicht die 70% oder 80% Platzzuordnung machen, aber werden tatsächlich auch flexible, also Flex Desk Policy haben, dass man dann keinen fest zugeordneten Arbeitsplatz hat, aber einen Bereich, wo man in der Regel sitzen kann.
Aber es gibt jetzt nicht irgendwie so spezielle Konferenzräume, wo man sich dann an bestimmten Tagen trifft und dann wieder im Rest der Woche zu Hause sitzt. Also wirklich Hybridmodelle.
Genau, also die momentane Denkweise ist, dass wir pro Team 1 bis 2 Tage tatsächlich im Büro haben, aber nicht als Pflicht, sondern tatsächlich als eine willkommene Maßnahme und da können Teams mit guter Begründung davon abweichen und sonst können sie halt tatsächlich dann remote arbeiten. Das ist das Modell, was wir im Moment verfolgen.
Gab es eigentlich Proteste hier in Kreuzberg? Die finden das ja nicht so toll, wenn erfolgreiche Tech-Unternehmen hierher kommen.
Also wir haben jetzt an eigener Haut keinen Protest erfahren und ich bin auch nicht mit Eiern beworfen worden. Also nein, ja, noch das war ja ein langer Prozess tatsächlich mit dem Gebäudekomplex. Ich glaube, gegen Ende gab es dann auch keine Proteste mehr.
Genau, es gab ja in den vergangenen Monaten so einen wahren Aktienhype. Irgendwie so Unternehmen wie Trade Republic, Scalable, diesen Neo-Broker betreiben, standen da unglaublich im Fokus, haben große Runden verkündet. Ihr macht ja eher, man kann sagen, so ein bisschen langweiliges Geschäft mit Festgeld und Tagesgeld, was über die Weltsparen-Plattform vermittelt wird. Wie hat sich eigentlich dieses Geschäft entwickelt in der Zeit?
Also von der Makroökonomie kann man es ja sehr gut ablesen, dass das darunter liegende Geschäft, also die Ersparnisse der bundesdeutschen Bevölkerung, die sind auf Rekord hoch und wachsen weiter. Die Netto-Sparquote lag bei 23% im ersten Quartal. Das ist tatsächlich der absolute Rekord. Also so einen Wert gab es davor nicht. Normalerweise ist es 12-14%. Das heißt, das wird mehr gespart oder mehr zur Seite gelegt. Natürlich geht ein Teil davon auch in die Investmentprodukte an die Börse oder in Kryptoanlagen, aber der Großteil bleibt auf dem Gehaltskonto liegen. Und das ist das natürlich, was den Kunden wehtut, weil das ist automatischer Wertverlust. Das ist auch das, was den Banken wehtut oder den meisten Banken, die eben Hausbanken sind. Für die ist das eine Belastung, weil am Ende die Wiederanlage bei der Bundesbank oder bei der ZB dann auch Geld kostet. Und das Problem ist eher, gravierender geworden in den letzten Quartalen, als das war. Und das sieht man ja auch natürlich an den Schlagzeilen, dass immer mehr Banken negative Zinsen einführen. Deshalb rein von der Makrosicht steigt sich damit natürlich unsere Rolle, eine Lösung für diese Ersparnisse zu finden, also für diese bilanziell wirksame Ersparnisse.
Und trotzdem die Frage, ob die Leute das dann tatsächlich wahrnehmen.
Genau, also die Leute, also wir haben tatsächlich, müssen wir sagen, jetzt auf Raisin-Sicht, Standalone hatten wir das beste Quartal unserer Geschichte gehabt, trotz aller widrigen Marktumstände und sehr geringen Zinsen auch auf der Plattform, die sind weiterhin rückläufig. Aber was wir sehen ist, dass die Verbraucher tatsächlich eine Lösung suchen, weil die merken, dass der Druck der Negativzinsen immer größer wird. Das heißt, die Freibeträge werden kleiner, auch immer mehr Banken führen diese konsequenter ein. Also von daher, wir sehen es, dass die Verbraucher verstärkt die Lösung suchen.
Darf ich aber nochmal nachfragen? Also das stimmt ja, genau, die Deutschen haben gespart, die ganze Welt hat gespart, hat viel Geld. Ich glaube, bei den Deutschen waren es sogar 100 Milliarden zusätzliche Ersparnisse. Aber ich hatte immer so den Eindruck, ich komme ja aus dieser Generation Tagesgeld, das war so das perfekte Produkt, was auch zu den Deutschen passte. Aber haben die Deutschen nicht gerade in der Pandemie auch die Aktie entdeckt? Also dass man sagt, es ist nicht mehr so das Produkt, was dem Zeitgeist entspricht? Oder wie schaut ihr da drauf auf diese Entwicklung und auch die Entdeckung der Deutschen? Die haben ja den Aktienmarkt so ein bisschen entdeckt.
Ja, das sehen wir auch. Also man muss tatsächlich tiefer reinsteigen. Also wenn man jetzt insgesamt die Aktienquote anschaut, also tatsächlich der Anteil der Bundesbürger, die am Kapitalmarkt investieren, dann ist der circa Viertel der Bundesbürger sind mittlerweile an den Börsen direkt oder indirekt über Fonds dann engagiert. Das ist schon ein Anstieg gegenüber dem, was der Fall davor war. Also wenn man jetzt da anschaut, wo es den größten Umbruch gibt, dann ist es natürlich in den jüngeren Bevölkerungsschichten. Das macht natürlich auch Sinn, weil die Risikotragfähigkeit im jungen Alter sehr hoch ist, weil die Anlagezeiträume sehr lang sind. Das heißt, das zieht sich aber nicht durch alle Bevölkerungsschichten, also rein vom Alter her durch. Unser Durchschnittskunde ist ja 55 Jahre alt. Das heißt, ein signifikanter Anteil ist auch im Rentenalter. Für die sind natürlich die Anlagezeiträume von 10 bis 20 Jahren nicht kalkulierbar. Also das heißt, für die ist tatsächlich eine kurzfristig verfügbare Liquidität oder eben Festgeld für 1 bis 3 Jahre dann trotzdem ein sehr wichtiges Anlageprodukt. Und das sind am Ende die Durchschnittszahlen. Das heißt, es gibt natürlich Ausnahmen in beide Richtungen. Aber wir sehen schon, dass das Kernprodukt weiter sehr hohe Relevanz behält. Zugleich haben wir auch konsequent vor 3 Jahren auch bereits ETF-Portfolios für unsere Kunden eingeführt. Das war natürlich auch mit Blick darauf, sowohl auf die sehr niedrige Zinsphase, die lange anhalten ist, aber auch auf den Kundenwunsch, dass er dann rentierliche, günstig bepreiste und verständliche Produkte dann aus seiner Hand bekommt. Das ist bei uns ein wachsender Bereich. Wir haben ja vor ein paar Wochen verkündet, dass wir über 1 Milliarde Euro schon in ETF-Produkten haben. Also das heißt, das bekommt der Kunde auch. Und ich glaube, seit dem Start haben wir tatsächlich den niedrigsten Preispunkt, Einstiegspunkt und auch die Mindestvolumina sind sehr niedrig, wo wir glauben, dass wir tatsächlich zur Demokratisierung des Aktienanlageverhaltens auch beitragen. Und zwar für die Bevölkerungsschichten, die eben keine Einzeltitel haben wollen und damit sich nicht ausführlich beschäftigen wollen, wie auch für die, wo Depoteröffnung, ETF-Suche, ETF-Auswahl, Rebalancing, also das tatsächlich auch ein zusätzlicher Aufwand ist, den sie ungerne machen.
Das heißt, es juckt euch nicht in den Fingern, irgendwie Krypto und Einzelaktien da irgendwie auf die Plattform zu heben, um an diesem Hype auch so ein bisschen zu partizipieren?
Ja, also wir werden schon natürlich regelmäßig von Investoren auch gefragt, also was unsere Sicht da drauf ist. Und das war vom Anfang an eigentlich unser Ziel, dass wir den Kunden die Anlageformen geben, die wir für sinnvoll halten, auch für uns selbst. Und historisch war es auch natürlich die sehr hohe Anteil der Aktienanleger in Deutschland, also von den Kapitalmarktanlegern, die eben Einzeltitel ausgesucht haben und dann mit allen möglichen Biases, die vorprogrammiert sind. Das ist also immer Home Bias, immer die Titel, die man kennt, immer Verbrauchertitel oder immer das, was ohnehin schon gelaufen ist, wo der Nachbar schon vor ein paar Monaten damit gute Gewinne eingestrichen hat. Das heißt, diese Fehlanreize wollten wir aus dem Modell bewusst ja rausnehmen. Das heißt, die Streuung ist sehr breit. Bei unseren Portfolios gibt es keinen Home Bias. Die Kosten sind sehr, sehr gering, weil am Ende kommt es auf die Kosten drauf an. Es fallen keine sonstigen Depotkosten oder Handelskosten an. Also das heißt, das Produkt, was wir anbieten, ist tatsächlich für einen 0815-Sparer, der eben nicht sich zum nächsten Costolani dann über sein Leben entwickeln will.
Aber womit wollt ihr euch unterscheiden und punkten? Also im Vergleich zu Trade Republic, die ja auch ETF-Sparpläne anbieten, oder auch Scalable, wo man, also man kann ja fast überall inzwischen ETF sparen. Was ist da euer USP?
Ja, also unser Hauptprodukt Raisin Invest, der kommt von einer anderen Ecke, weil das tatsächlich der Einstiegspunkt ist, der wichtige, wenn man einen unterschiedlichen Verbraucher abholt. Der Verbraucher, der zu uns kommt, der will eine Paketlösung haben. Also das heißt, das sind 7 Titel in dem Portfolio drin. Und die Titel sind auch sowohl breit gestreut wie auch tatsächlich teils Indexfonds abgebildet. Da ist Midcap drin. Das sind also tatsächlich Sachen, über an die man bei einer Anlage in MSCI ETF tatsächlich nicht denkt, die dann auch zur Ausbalancierung des Portfolios führen. Und das Portfolio wird regelmäßig rebalanced. Also das heißt, das wird quasi auf eine Ursprungsallokation gestellt. Das heißt, das ist das. Also für uns ist das ein rundum sorglos Paket zu geringen Kosten. Der Einstieg aus der anderen Seite ist natürlich ein anderer, wo man sagt tatsächlich, ich habe mich jetzt für einen Titel interessiert oder eben für ein spezifisches ETF. Das ist ein anderer Einstiegspunkt und ich glaube auch tatsächlich eine andere Art Verbraucher.
Es gab jetzt vor rund 2 Wochen, habt ihr den größten Zusammenschluss in der deutschen Fintech-Szene verkündet. Ihr habt euch mit Deposit Solutions aus Hamburg zusammengetan. Da verkündet, dass ihr ein Jahr lang diesen Deal verhandelt habt. Wie bahnt sich sowas an? Also ich meine, eigentlich arbeitet man ja als Startup gerade gegen so einen Konkurrenten, reibt man sich auch. Und als Beobachter habe ich diese Spannung über die Jahre auch wahrgenommen, die sich da aufgebaut hat. Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen?
Ja, also worauf sich dieser Zeitraum über ein Jahr bezog, war tatsächlich der aktuelle Versuch. Das heißt nicht, dass es der erste Versuch war. Okay. Also wir kannten uns persönlich schon seit über 3, ich glaube mittlerweile fast 4 Jahren. Und es ist tatsächlich, die erste Phase war gegenseitiges Kennenlernen, ohne jetzt einen konkreten Deal vor den Augen zu haben. Das ist natürlich sehr wichtig, weil, wie du es sagst, da ist auch sowohl bei uns jetzt als handelnde Person wie auch in den Unternehmen ein Konkurrent entstanden, gegen den man gekämpft, gearbeitet hat, wo man Feature Parity haben wollte, wo man ja enorm viel Energie tatsächlich auch auf die Innen- und Außenperzeption, dass man eben besser ist, verwendet hat. Und die erste Stufe war tatsächlich die persönlichen Hürden abzubauen. Wir beide fanden es persönlich echt in Ordnung und klasse.
Also von du daher, sie was.
Genau. Und ich glaube, André hat es in seinem Podcast gesagt, dass wir hätten sich 2 Alpha-Tiere getroffen. Mag jetzt Perzeption sein, ist aber tatsächlich nicht so. Also ich glaube tatsächlich bei inhaltlichen Fragen hatten wir sehr große Schnittmenge und Überschneidung in dem, wie wir das Ganze sahen. Und dann der letzte Versuch, also tatsächlich der aktuelle Versuch, der hat deutlich über ein Jahr gedauert. Und von dem Punkt an, wo wir selbst überzeugt waren, dass das Sinn macht, zu einer breiteren Akzeptanz jetzt bei beiden Investoren oder Shareholder-Gruppen, zudem dann auch tatsächlich das in die Ziellinie zu tragen, weil die Struktur ist halt recht komplex, weil direkte Wettbewerber, das heißt sowohl inhaltlich die Fähigkeit, Informationen zu teilen, wie auch schlicht aus OWG-Gesichtspunkten waren wir in sehr enge Schranken gewiesen. Das heißt, der Prozess war dann tatsächlich auch dementsprechend komplex mit vielen Externen, die involviert waren, weil wir eben die gegenseitige Dokumentation dann auch nicht sehen durften und nicht sehen wollten und auch nicht preisgeben wollten. Also das heißt, war ein großer Kraftakt, hat lange gedauert, aber die Grundvoraussetzung war, dass die Personen sich kennengelernt haben und mögen gelernt haben und genauso halt tatsächlich auch das kleine Kernteam, das an dem Deal gearbeitet hat.
Wie viele Leute waren da involviert und was gab auch den Anstoß, dass man gesagt hat, wir wollen es jetzt lieber zusammen machen, weil in sehr vielen Fintech-Märkten konkurrieren ja eigentlich immer 2-3 gute Teams mit gutem Funding. Also was war so der entscheidende, ausschlaggebende Grund?
Die Teams waren ganz wenige Leute auf beiden Seiten. Also ich glaube, insgesamt, wenn man zusammenzählt, also das Team, was intensiv daran gearbeitet waren, waren 6-7 Leute insgesamt, also von beiden Seiten. Zu dem Thema, was der ausschlaggebende Punkt war, also der größte Treiber vom Ganzen ist, wir sind auf beiden Seiten ein zweiseitiger oder dreiseitiger Marktplatz und Marktplatz lebt von der Vielfalt und Breite der Angebote und am Ende haben wir sehr viel Energie voneinander auch angezapft und genommen, die uns tatsächlich, glaube ich, beide daran gehindert hat, das Produkt weiterzubauen und die Angebote breiter zu machen. Also schlicht und einfach, wenn man jetzt die Anzahl der Banken als Kooperationspartner nimmt, kommen wir insgesamt bei den Einlagen aufnehmenden Banken auf insgesamt 170, wo wir alleine halt bei 120 davor lagen und es gab circa 30 Überschneidungen. Also das heißt, das ist ein Step-up von beiden Seiten, der tatsächlich jetzt, wenn man Standalone machen würde, deutlich länger gedauert hätte und sehr viel mehr Energie in Anspruch genommen hätte. Genauso bei den ganzen Distributionspartnern oder Point-of-Sales-Partnern. Wir kommen insgesamt auf 400 Finanzinstitute, die mit uns zusammenarbeiten. Und diese Fähigkeit, diesen Instituten entweder den passenden Kanal anzubieten, weil wir können auch deutlich mehr Kanäle neben Weltsparen und neben unseren bestehenden Partnerschaften anbieten, wie auch den Distributionspartnern mehr Angebote in den Kanal reinzugeben. Das war das Entscheidende, oder das ist halt eigentlich die Hauptratio in dem ganzen Deal gewesen.
Also sind jetzt alle erleichtert, dass man sich nicht mehr bekämpft und die Kapazitäten für andere Sachen nutzen kann? Die Portale bleiben aber erhalten, also über die man ja eigentlich als Kunde das auch kennt, also Zinspilot und Weltsparen, diese Webseiten, Portale, die bleiben erhalten als Produkte?
Genau, also vorerst ändert sich für die Kunden nichts. Das ist natürlich auch, wir müssen uns selbst sortieren, also die Fähigkeit auch über die Details miteinander zu sprechen und auch die Roadmap zu vereinbaren, die war einfach schlicht und einfach nicht gegeben. Wir wollen natürlich über die Zeit den Kundenvorteil schon bringen, dass die Kunden abschließen und die Portale nutzen können, ohne jetzt künstliche Hürde zu haben, je nachdem, wo man dann registriert war. Also das ist natürlich, das wird zusammenkommen, dass der Kunde dann praktische Vorteile daraus ziehen kann und es jetzt nicht für heute auch technisch und prozessual getrennt ist.
Genau, du wirst als CEO das neue Unternehmen Raisin DS dann führen. Tim Sievers, der Gründer von Deposit Solution, wird das Unternehmen Ende des Jahres nach der Übergangsphase verlassen. Er hat auch im Gespräch zu unserem Artikel vor 2 Wochen dann schon gesagt, für ein Tech-Unternehmen braucht es einen starken CEO. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Wir haben tatsächlich das Thema auch als eines der letzten, glaube ich, im Sommer letzten Jahres besprochen. Und da war die Überlegung, eine Kombination auch, wer hat Lust drauf und wo sind die Baustellen und wer würde es gerne machen. Und wir sind gemeinsam zu der Ansicht gekommen, dass es tatsächlich diese Co-CEO-Setting nicht oft in der Wirtschaftsgeschichte the winning formula war. Also deshalb das ist ausgeschieden als mögliche Option und dann haben wir uns geeinigt auf die Person auch relativ schnell. Also das war jetzt kein langer Prozess.
Also er wollte das von Anfang an dann nicht machen?
Nein, also der hätte es auch gemacht, genau. Also wir haben tatsächlich abgewogen, wir haben gesagt,
hat was hast du da?
Nein, wir haben nicht gewürfelt, wir haben uns unterhalten, wir haben gesagt tatsächlich, wo, also wer kann beitragen, wo sind die Stärken und er ist ja auch tatsächlich als Gründer alleine, also wir haben ja zu dritt gegründet, dann ist er sehr, sehr lange in dem Geschäft gewesen, über 10 Jahre dann insgesamt. Das Unternehmen ist ja, Deposit Solutions ist ja über 10 Jahre alt mittlerweile und das gab eine Einigung und also der Prozess war jetzt nicht so, dass wir uns gestritten hätten. Also das stand fest und das haben wir auch den Investoren präsentiert und das fanden die auch gut, dass wir uns da selber geeinigt haben ohne Moderation und komplexen Prozess.
Mhm. Es gab ja bei den Kollegen von Deutsche Startups die Berichte, dass dieser Deal am Ende mit also das Gemeinschaftsunternehmen 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird, ihr mit 1,5. Deposit Solution ungefähr mit einem und ihr da jetzt irgendwie auch mit ins Fundraising geht, neues Geld für die US-Expansion einsammeln wollt. Was kannst du dazu sagen?
Ich kann dazu nichts sagen, weil ich kann die Zahl nicht wiedererkennen. Also die kannte ich davor nicht. Ich fand es schön, da tatsächlich eine externe Bewertung von uns zu lesen. Ich konnte sie weder nachvollziehen, noch entstammt sie irgendwelchen Dokumenten. Also ich fand die Ableitung auch interessant, aber also die entspricht nicht dem, was wir jetzt untereinander vereinbart hätten. Ohnehin ist ja kein externes Geld geflossen. Also da ist die Bewertung rein theoretischer Natur. Aber das war für mich eine Neuigkeit. Ich lese gerne auch Presse und dann, wenn ich auf Neues stoße, dann finde ich es auch interessant.
Okay, das heißt aber, ihr geht jetzt auch nicht ins Fundraising mit dieser 2,5 Milliarden Marke.
Genau, also es ist offensichtlich, dass das Umfeld sehr gut ist. Also ihr habt selber auch die letzten Fundraises angesprochen. Das Kapitalmarktumfeld ist insgesamt gut, das VC-Umfeld auch noch sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt auch Ambitionen und Pläne. Wir haben auch kommuniziert, dass es eigentlich sehr kleine Wachstumscases und wir wollen in mehrere Bereiche investieren. Auch im Bereich Investmentprodukte, wo wir tatsächlich nächste Schritte auch dieses Jahr gemacht haben, aber da haben wir deutlich mehr vor. Wir wollen in neue Märkte investieren. Wir haben mit Großbritannien einen ersten größeren Markt. Wir kommen in den Niederlanden und in Spanien sehr gut und schnell voran. Und die USA ist tatsächlich der neue große Markt und die Ambition, wo wir auch finanziell investieren wollen. Also von daher ja, also wir würden uns jetzt der Option nicht verschließen und die Märkte sind sehr gut. Also das würde naheliegen, dass man zumindest mal Gespräche sucht und findet. Wir haben jetzt keinen Druck, was die finanzielle Ausstattung geht, dass wir rausgehen müssen sofort.
Ein wichtiges Ereignis, das ja alle Zinsplattformen betroffen hat, war der sogenannte Greensill-Skandal. Ihr habt auch an die Bank Einlagen vermittelt. Die Greensill Bank musste dann infolge eines Skandals Insolvenz anmelden. Die Einlagensicherung hat dann funktioniert. Eure Kunden haben das Geld zurückbekommen. Trotzdem war es wirklich so ein Schockmoment wieder. Es gab dann in Folge auch eine Diskussion über diese Zinsplattform. Gab auch Kritik aus der Politik. Wie schaust du da mit Abstand, ein bisschen Abstand auf diese Episode?
Ja, also ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist tatsächlich die Kundenseite, also dass die gesetzlichen Regelungen auch so eingehalten umgesetzt worden sind. In einem Fall, was sehr starke mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, das ist das Wichtigste für uns. Das Zweite ist, ich glaube, dass ist und sollte auch so bleiben, dass der Kunde, egal ob jetzt eine Bank online, über ein Vermittlerportal, über eine Affiliate, über Google oder direkt über die Filiale aufsucht, geschützt sein sollte. Das ist der Kundenschutz bis zu dieser Grenze eben von 100.000 Euro oder einem entsprechenden Betrag in der Landeswährung, der ist gesetzlich verankert und über mehrere Richtlinien auch weiterentwickelt worden. Und wir finden, dass man jetzt von dem Schutz auf keinen Fall abrücken sollte, was den Kunden angeht und dass auch der Schutz weiter ausgebaut werden sollte. Es gibt tatsächlich Initiativen zur europäischen Einlagensicherung, EDIS, und wir sind vom Anfang an große Befürworter dafür, den Schutz auszubauen und einheitlich zu machen und die Bankenunion in Europa zu vollenden. Ich glaube, das ist eigentlich die eigentliche Diskussion, die damit reingespielt hat. Und neben der Diskussion tatsächlich um den Einlagenschutz seitens des BDB, was ja eine deutsche Besonderheit ist. Das muss man auch wissen.
Des Bankenverbandes.
Genau, des Bankenverbands. Das ist eine deutsche Besonderheit, die ist historisch entstanden und zwar aus damals sogar aus dem staatlichen Garantie für einen Teil des Bankensektors in Deutschland, die dann mit der Institutssicherung abgelöst worden ist, wo quasi unlimitierter Schutz für die Anleger und zwar für alle Arten von Anlegern besteht. Das heißt, die privaten Banken haben ein Instrument entwickelt, um da gleichwertigen Schutz oder beinahe gleichwertigen
Schutz. Genau, und das war der Vorwurf halt, also ich paraphrasiere das mal, dass gesagt wird, dass windige Banken nutzen praktisch den guten Ruf der deutschen Einlagensicherung, um dann Geld einzusammeln. Ist da was dran?
Also erstens sind wir keine windige Bank, da werden wir auch nicht.
Ihr seid nur das Portal, aber ihr müsst ja die Banken prüfen, die da drauf sind.
Genau. Ich glaube tatsächlich muss man Sachen differenzieren. Ich glaube, was jetzt rauskommt, ist, dass wahrscheinlich in dem Falle Greensill auch kriminelle Energie am Werk war. Das wird man tatsächlich noch dann feststellen, aber zumindest, dass die geprüften Bücher nicht dem entstanden, was dokumentiert war in der Bank, dass zum Teil auch die Forderungen entweder nicht existierten oder anderes existierten gegenüber anderen Counterparties. Das heißt, das war jetzt nicht so, dass von außen anhand von Kapitalausstattung oder Liquiditätskriterien, die deklariert waren und eben in Abschlüssen testiert waren, etwas Auffälliges zu finden gewesen wäre, sondern schlicht und einfach sind so wie es scheint, auch zum Teil Bücher frisiert worden und dann Angaben gemacht worden, die dann eben nicht korrekt sind. Wie kann man, ist jetzt das quasi Deutschland das Land, das Kriminelle anzieht? Ich würde jetzt da aus wenigen Einzelfällen nicht die Beobachtung teilen, dass es der Fall ist. Ich glaube, die Fälle können überall entstehen. Ich glaube, es gibt keinen Schutz dagegen. Man kann viele Sachen, um dem Risiko zu begegnen. Es gibt den Prüfungsverband, es gibt natürlich die Aufsicht, die hat sehr viele Mittel. Wir haben ja selbst eine Bank in Frankfurt und da sind natürlich sehr eingehende Prüfungen, die dort stattfinden. Und eigentlich bieten die ja genügend Schutz. Es gibt Whistleblower-Institut, was man tatsächlich weiter auch ausbauen kann. In dem Fall auch offensichtlich auch Hinweise kamen und denen auch nachgegangen worden ist. die Folgefrage mit den Reaktionszeiten und was kann man verhindern und hätte tatsächlich ein Einlagenverbot oder Begrenzung der Einlagen zumindest dann die schnelle Ausweitung der Bankbilanz verhindert bei einer sehr guten Kapitalisierung, weil so wie ich es verstehe, ging es ja anhand mit der Rekapitalisierung seitens der Londoner Schwester einher. Das sind natürlich die Fragen, die man sich dann allen Ernstes anschauen muss. Jetzt von einem Einzelfall oder dem zweiten Einzelfall, worauf du wahrscheinlich anspielst mit Wirecard, darauf zu schließen, dass Deutschland das Eldorado ist, der Betrüger, da so weit würde ich nicht gehen.
Ihr zieht jetzt als Plattform keine Konsequenzen daraus, weil du hast jetzt ja über europäische Regeln gesprochen, aber ihr nehmt euch jetzt nicht vor, zum Beispiel Banken genauer anzuschauen.
Genau, also wir schauen ja die Banken an. Tatsächlich muss man jetzt, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden. Ist, was machen wir als Plattform und welche, auf was schauen wir dann genau? Also neben eben dem Passporting und der Vorhandensein der Lizenz und der lokalen Aufsicht, die ihr Werk ja in allermeisten Fällen tut. Also wie gesagt, es sind 170 Banken, die Anlagen aufnehmen auf beiden Plattformen vorhanden. Zu der Frage, ist es jetzt in diesem konkreten Fall, hätten wir etwas erkennen können, was die Aufsicht, den Bankenverband, die BDB, der Auditor und die Ratingagenturen nicht erkannt haben, mit deutlich weniger Mitteln. Also wir sind ja ein Externer, der keinen privilegierten Zugang zu Informationen hat und keine Auditrechte auf die jeweilige Entity hat. Ich glaube, da ist tatsächlich die Antwort darauf ist, wir können keine Aufsichtsfunktion spielen. Das wäre auch für den Markt komplett kontraproduktiv. Wenn wir jetzt als Polizisten uns aufspielen würden und sagen würden, diese Bank bekommt Einlagen, diese Bank bekommt keine Einlagen, ist das eine Doppelung der Aufsicht zum einen, die ja genau diese Funktion hat, eben die Banklizenzen zu erteilen oder Einlagenverbote auszusprechen. Zum anderen hätten wir eine Ausstrahlungswirkung auf den Markt, die tatsächlich auch zu Haftungsansprüchen und Ähnlichem führen kann. Wenn wir eine Bank, die auf der Plattform ist, von der Plattform runternehmen, ist es ein Signal für den Markt, weil wir eben exponiert sind, Verbraucher kennen uns, aber auch sonstige Finanzakteure gucken darauf, was wir machen. Ich glaube, so leichtfertig an uns jetzt quasi eine Aufsichtsfunktion oder Kontrollfunktion auszulagern, funktioniert es nicht und hat, glaube ich, auch keiner verlangt in dem Prozess, to be honest. Also ich glaube, die Lösung ist nicht, dass wir eben die Aufsicht oder eben den Prüfungsverband doppeln würden.
Was ist jetzt praktisch nach dem Zusammenschluss so die nächste Hausaufgabe, Vision oder größte Baustelle? Die physische Baustelle ist hier abgeschlossen. Was ist denn sozusagen aber die vom Inhalt?
Ich glaube, woran wir jetzt von Tag 1 dran sind, ist, die Teams zusammenzuführen, weil genau das, was ihr gesagt habt, dass man am Anfang tatsächlich auch einen großen Wettbewerber zum ersten Mal trifft. Das ist nicht nur bei Tim und mir, sondern das ist bei ganz, ganz vielen Kollegen so. Also die sehen den Kollegen von der anderen Seite, der eigentlich was Ähnliches macht oder die gleiche Tätigkeit ausübt. Und da kommen Personen zusammen, da kommen tatsächlich auch eigene Lösungen zusammen. Und das ist genau das, was wir gerade machen. Wir stellen Transparenz her über beide Unternehmen. Das heißt, die Teams treffen sich, die Managements haben sich getroffen. Und das ist ein Prozess, den wir fortführen. Das heißt, wir kommen zusammen, wir stellen Transparenz darüber her, wie Sachen gemacht werden, überlegen, wie wollen es künftig organisieren, mit dem Ziel eben den Mehrwert, den dieser Deal den Kunden und den Partnern bietet, relativ schnell möglich zu machen. Das ist das, was wir als Ziel haben und der Weg ist, tatsächlich die Organisation näher zu bringen, gemeinsame Kultur zu etablieren und sich auf die kurzfristigen Ziele zu einigen.
Thomas, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Danke dir, Kasper.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.